Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf und dass wir heute zusammen die Bibel ein bisschen studieren können. Ich denke, ich werde mich noch mal kurz vorstellen von hier vorne. Mein Name ist Friedemann Schneeweiß und meine Frau Sejong und ich sind hier seit ungefähr Ende März in der Region. Wir sind quasi badisch Anfänger, gell? Aber wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen, auch in dieser sehr herzlichen und warmherzigen Gemeinde. Und wir kommen quasi aus Südkorea und aus Deutschland. Und wir haben vor circa gut zweieinhalb Jahren geheiratet und sind jetzt unser erstes Jahr hier in Deutschland. Vorher haben wir in Korea gelebt. Erst kürzlich habe ich erfahren, dass einige von euch vielleicht auch meine Schwester kennen, die Luise Schneeweiß, die ist wohl auch mal mit dem Orchester von Bogenhofen hier gewesen in der Gemeinde. Das war mir auch nicht bekannt, aber es war wohl vor einiger Zeit. Genau. Und ich freue mich, dass wir heute einmal gemeinsam in Gottes Wort reinschauen dürfen und einige Juwelen da herausgraben können. Ich lade euch ein. Und warte kurz, versuchen. Da ist es, okay. Hat schon begonnen, sehr gut. Okay. Ich möchte mit euch kurz darüber nachdenken, in welcher Zeit wir leben. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der es von unschätzbarem Wert ist, ein zuverlässiges, vertrauenswürdiges Wort zu haben. Und ich habe den Eindruck, in unserer Zeit gilt ein Wort oft nicht mehr viel. Wir sehen vielleicht oft in der Welt, in der wir leben, dass nicht mehr viel Bedeutung dahinter steckt, wenn jemand sagt, ich gebe euch mein Wort. Wir leben in einer Zeit von Informationsüberfluss. Wir können uns gar nicht retten vor Informationen, vor Meldungen, vor Nachrichten. Und dabei können wir aber eigentlich oft gar nicht mehr sicher sein, ob wir diesen Nachrichten überhaupt vertrauen können. Oft habt ihr es vielleicht erlebt. Keine Sorge, wir werden heute nicht über Politik sprechen. Das soll nicht das Thema sein. Aber vielleicht habt ihr es schon erlebt, dass gesagt wird, ja, dafür stehe ich mit meinem Wort. Ja? Dieses Versprechen gebe ich euch publikumswirksam in der Öffentlichkeit und was nachher dahinter ist, ist nicht viel. Ich denke, welchen Wert hat heute noch ein gegebenes Wort? Ja? Und ich denke, wir können dankbar sein, dass wir ein Wort haben, das von unschätzbarem Wert ist. Dieses Wort, wie der Psalmist sagt, das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, Gottes Wort ist besser für mich als 1000 Gold- und Silberstücke. Ja? Diesen Wert übertrifft nichts. Warum? Dieses Wort ist beständig. Es ist zuverlässig und es ist mächtig. Warum ist es besser als Gold und Silber? Von Gold und Silber kann man bestenfalls für kurze Zeit leben. Aber nur solange diesen Metallen ein gewisser Wert beigemessen wird, solange die Vorräte da sind, aber auch das braucht sich auf. Gottes Wort hingegen, wir haben es schon im Buch Mose gesagt, lässt einen Menschen leben. Der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und ich denke, das habt ihr alle auch schon in der einen oder anderen Weise erlebt. Übrigens, was passiert, wenn man etwas Scharfes isst oder wenn man sehr, sehr viel Scharfes isst? Wer ist medizinisch bewandert? Dann brennt es, ja? Ja, okay. Vielleicht kennt ihr auch das Symptom des Sodbrennens. Ja? Das soll auftreten, wenn man zu viel Scharfes isst. Das Gleichnis hinkt ein bisschen, aber Sodbrennen auf Englisch. Das englische Wort für Sodbrennen ist heartburn. Wörtlich ins Deutsche wieder zurückübersetzt, Brennen des Herzens. Ja? Und ich fand es ganz spannend, das Wort Gottes ist scharf, nicht im Sinne von jetzt scharf wie das Lebensmittel, aber schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ja? Und wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, dann möchte Gott auch, dass unser Herz anfängt zu brennen, dass wir es weitergeben. Ja, also Gottes Wort ist auch nahrhaft. Ich möchte mit euch kurz anfangen und einen Abschnitt lesen aus dem 1. Korintherbrief. Da lade ich euch ein, dass wir es gemeinsam einmal kurz anschauen. 1. Korinther, Kapitel 10 und dort zunächst Abvers 1. 1. Korinther 10, Abvers 1. Da spricht Paulus über die Erlebnisse und die Geschichte des Volkes Israel. Und er sagt, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Wir sehen ja im Prinzip, das, was die Israeliten erlebt haben, ist genauso geschehen, wie es berichtet ist. Es hat aber gleichzeitig auch eine geistliche Komponente, eine geistliche Ebene, die für unsere Situation, für unser Leben eine Bedeutung hat, die wir geistlich auch verstehen können. Das Volk Israel getauft auf Mose, sie tranken von dem geistlichen Felsen, der Christus war. Und wir wissen, dass im Volk Israel der ganze Gottesdienst, das Opfersystem und alles war ein Hinweis auf Christus. Und Paulus führt ein bisschen mehr aus und wir springen kurz zu Vers 11. Da heißt es, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Ja, wir sehen, diese Dinge, die damals geschehen sind, die das Volk Israel erlebt hat, das sind alles wahrhaftige Berichte und sie sind deswegen bis heute zu uns überliefert, weil wir etwas daraus lernen können für unsere Zeit. Ja? Das heißt, es ist ein bisschen wie Prophetie, aber nicht nur in Daniel und in Offenbarung, sondern die ganze Bibel ist voll von Botschaften, die Warnungen für unsere Zeit sein sollen. Und wenn wir das Wort Warnungen sehen, dann wissen wir, man spricht keine Warnung aus und sagt, pass auf, dass dir dies und jenes nicht geschehen ist. Das würde grammatikalisch und von der Bedeutung keinen Sinn machen. Wir sagen, pass auf, dass dir dies und jenes nicht passiert in der Zukunft. Ja? Das heißt, was unsere Zukunft betrifft, ja, darüber können wir wichtige Dinge lernen, wenn wir wiederum in die Vergangenheit schauen, wie Gott sein Volk geführt hat. In Jeremia sagt Gott auch, schaut auf die Pfade der Vorzeit. Ja? Und ich möchte deshalb einmal mit euch ein bisschen einen Schritt in die Vergangenheit wagen und schauen, welche Lektionen wir daraus entnehmen können. Wir werden sehen, die Bibel ist hochaktuell. Und wir wollen heute über vier Könige sprechen. Vier Könige aus dem Alten Testament. Wir werden uns drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wie war das noch gleich? Ich weiß, Könige, da gab es sehr viele und das ist eine sehr lange Geschichte mit vielen Aufs und Abs. Da werden wir schauen und einen kurzen Überblick uns verschaffen, was gewesen ist. Wir werden schauen nach dem Prinzip, was uns Paulus vorstellt, welche Vorbilder stecken da für uns drin. Und wir werden schauen, was ist die persönliche Botschaft für unsere Zeit. Und es geht um ein bisschen vorauszuschauen, um die vier Könige Hiskia, Manasse, Amon und Josia. Und ich weiß, Altes Testament, Könige, lange Zeiträume, Geschichte, das kann ein bisschen Konzentration erfordern. Ja? Aber ich verspreche euch, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, werden euch Augen und Ohren übergehen von dem, was wir hier drin finden können. Und ich schlage vor, dass wir einmal starten, und zwar im zweiten Buch Chronik und dort im Kapitel 29. Ja, zweites Buch Chronik, Kapitel 29. Wir gehen in eine Zeit, in der das Land Israel schon geteilt ist. Es gibt ein Nordreich Israel, ein Südreich Juda. Und es hat schon eine Menge schlechter Entwicklungen gegeben in Israel. Aber wir sehen hier die Geschichte vom König Hiskia. Wir wollen kurz ein bisschen hineinschauen. Ich versuche es kurz zu halten, deswegen werden wir ein bisschen in den Versen springen, dass wir die wichtigsten Stationen, die wichtigsten Meilensteine mitnehmen. Erstmal in den ersten Versen. Ich lese ab Vers 1. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen am Haus des Herrn und besserte sie aus. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz gegen Osten und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schafft das Unreine aus dem Heiligtum heraus. Ich gehe weiter in Vers 10. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn, spricht der König, mit dem Herrn, dem Gott Israels, denn sein brennender Zorn, damit sein brennender Zorn sich von uns abwendet. Wir gehen einmal weiter in Kapitel 30, Vers 1, also wir werden stationsweise ganz kurz das Leben Hiskia im Zeitraffer anschauen. Und Hiskia sandte Boten an ganz Israel und Juda und schrieb auch Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Haus des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, um dem Herrn, dem Gott Israels, das Passa zu feiern. Weiter in Vers 6. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda und sprachen nach dem Befehl des Königs: Ihr Kinder Israels, kehrt um zum Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. So wird er sich zu den Entkommenen kehren, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien noch übrig geblieben sind. Und seid nicht wie eure Väter und eure Brüder, die sich versündigt haben an dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, sodass er sie der Verwüstung preisgab, wie ihr seht. Verse 10 bis 12. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Doch etliche von Aser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch in Juda wirkte die Hand Gottes, dass er ihnen ein einmütiges Herz gab, das Gebot des Königs und der Obersten zu erfüllen nach dem Wort des Herrn. Ein kleines Detail, was uns auch gegeben ist in diesem Bericht. Es wurde ja eingeladen zum Passafest und beim Passafest kam eine große Menge Menschen zusammen, aber nicht alle der Priester und Leviten hatten sich komplett vorbereitet und geheiligt für dieses Fest. Es brauchte eine heilige Vorbereitung, ein Durchforschen des Herzens. Und ein kleines interessantes Detail, was uns gegeben ist, ein Kapitel vorher, Kapitel 29, Vers 34 im zweiten Teil, da ist es nur: Die Leviten waren ernstlicher darauf bedacht, sich zu heiligen als die Priester. Lassen wir erstmal kurz so stehen, wird später noch wichtig. Weiter kurz in Kapitel 30 ab Vers 18. Kapitel 30, Vers 18. Das gleiche noch einmal, denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim, Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt, sodass sie das Passa nicht aßen, wie es vorgeschrieben ist. Aber Hiskia betete für sie und sprach: Der Herr, der gütig ist, wolle alle denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie es nicht mit der Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Das heißt, hier war Gott gnädig über sein Volk, für das Hiskia betete. Und zuletzt Kapitel 32, noch ein paar Verse. Das ist jetzt eine Geschichte, die wir zuletzt auch kurz in der Sabbatschule hatten, vor wenigen Wochen, wo wir über Hiskia und eine Gesandtschaft aus Babel gesprochen haben. Einige werden sich erinnern. Kapitel 32, Vers 1. Nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte, sie zu erobern. Also eine Bedrohung kommt auf Israel zu, aber sie lassen sich nicht entmutigen. Der König ermutigt sein Volk in Vers 7, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Und zuletzt Vers 22 und die folgenden. So rettete der Herr den Hiskia und die Einwohner von Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assyrien, und aus der Hand aller anderen, und er beschützte sie auf allen Seiten, sodass viele dem Herrn Geschenke brachten nach Jerusalem und Hiskia, dem König von Juda, Kostbarkeiten. Und er stieg danach in der Achtung aller Nationen. Zu jener Zeit wurde Hiskia todkrank. Da betete er zum Herrn. Der redete mit ihm und gab ihm ein Wunderzeichen. Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Das ist das, was wir kürzlich besprochen hatten. Ganz kurzer Rückblick. Hiskia war krank geworden. Ihm war durch einen Propheten gesagt worden, du sollst sterben. Aber er demütigte sich vor Gott. Und Gott ließ sich erbitten und gab ihm 15 Jahre weitere Lebenszeit. Und Hiskia war dankbar, aber hat diese Dankbarkeit sozusagen nicht so lange behalten. Als später eine Gesandtschaft aus Babel kam, um sich nach seiner wundersamen Heilung und auch einem Zeichen, was im Himmel geschehen war, zu erkundigen, da hat er die Gelegenheit nicht genutzt, das Ganze zu Gottes Ehre dienen zu lassen, sondern hat ihnen alle schönen Schätze und goldenen Gefäße gezeigt, die im Haus des Herrn waren. Und letztlich musste ihm dann aber der Prophet die Botschaft sagen, dass all diese Gefäße, die er gezeigt hatte aus seinem Besitz, letztlich nach Babylon gehen und dort nicht mehr als heilige Gefäße behandelt werden würden. So viel also zu Hiskia. Ganz kurz, dass wir es zusammenfassen. Hiskia war Gott gehorsam. Er beseitigte den Gottesdienst. Er stellte Ordnung im Heiligtum wieder her. Er ließ die Türen, die wohl offenbar vorher geschlossen waren, ausbessern und wieder öffnen. Das heißt, der Gottesdienst wurde wieder aufgenommen. Das Passa wurde gefeiert. Ganz Israel wurde eingeladen, auch wenn nicht alle die Einladung eingenommen haben. Es gab eine große geistliche Erweckung, große Dienstbereitschaft und Einmütigkeit. Es gab eine Bedrohung, aber das Volk ließ sich nicht entmutigen und es gab eine wundersame Rettung, die Gott geschaffen hat. Hiskia wurde krank, er genas, aber zuletzt zeigte sich auch etwas Übermut bei ihm. So viel dazu. Die nächsten Könige werden wir ein bisschen kürzer behandeln. König Manasse, da gehen wir kurz einmal hin. Das ist gleich danach in Kapitel 33. Und da lade ich euch ein, dass wir auch ganz kurz uns das einmal verbildlichen, was bei ihm geschehen ist. Manasse war 12 Jahre alt, der Sohn Hiskias, als er König wurde, und er regierte lange Zeit, 55 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte, und errichtete den Baalen Altäre und machte Aschera-Standbilder und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Ja, also er hat viele, viele Gräuel getan, er hat selbst seine eigenen Söhne durchs Feuer gehen lassen. Weiter ab Vers 10, kleine Wendung. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, so dass er sein Flehen erhörte, ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr König ist. Und zuletzt ab Vers 15. Manasse tat die fremden Götter weg, entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte, und warf sie vor die Stadt hinaus. Er richtete den Altar des Herrn wieder auf und opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Zwar opferte das Volk noch auf den Höhen, aber nur dem Herrn, seinem Gott. Ja, wir sehen also hier bei Manasse, er regierte sehr lange und er war zunächst Gott ungehorsam. Er tat viele, viele Gräuel. In Buch der Könige heißt es, er füllte Jerusalem von einem Ende bis zum anderen mit Blut. Also er hat sehr brutal regiert, aber er wurde von Gott gedemütigt und ließ sich belehren. Es folgte eine Reformation, die gut war, aber nicht ganz vollständig. Behaltet es kurz im Auge. König Amon, eine sehr kurze Geschichte, nur vier Verse, die wir hier haben im Buch der Chronik. Gleiches Kapitel, ab Vers 21. Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte nur 2 Jahre lang in Jerusalem. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, wie es sein Vater Manasse getan hatte. Und Amon opferte allen Götzen, die sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen, aber er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Vater Manasse gedemütigt hatte, sondern er, Amon, lud große Schuld auf sich. Und seine Knechte machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Aber das Volk des Landes erschlug alle, welche die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten, und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle. Ja, also Amon regierte sehr kurz. Er wandelte in den Wegen, in den früheren Wegen seines Vaters Manasse, und er wurde von seinen eigenen Untergebenen ermordet. Es gab einen Aufstand im Volk. Zum Schluss, König Josia. Wir haben gerade gelesen, das Volk des Landes machte König Josia, seinen Sohn, zum König. Er war aber erst sehr jung. Wir lesen ganz kurz über Josia in den ersten beiden Versen. Josia war 8 Jahre alt, Kapitel 34, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Er war also Gott absolut gehorsam. Weiter in Vers 7. Als er die Altäre und die Aschera-Standbilder abgebrochen und die geschnitzten Bilder zu Staub zermalmt und alle Sonnensäulen im ganzen Israel-Land abgehauen hatte, kehrte er wieder nach Jerusalem zurück. Das heißt, fast seine erste Amtshandlung war es, ganz Israel komplett vom Götzendienst zu reinigen. Erst dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Und im 18. Jahr seiner Königsherrschaft, als er das Land und das Haus Gottes gereinigt hatte, sandte er Schaphan, den Sohn Azalias, und Maaseia, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joas, den Kanzelschreiber, um das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Das heißt, Götzendienst weg, Haus Gottes säubern, reinigen, wieder weihen. Vers 14. Als sie aber das Geld herausnahmen, es war Geld gegeben worden für die Ausbesserung des Hauses, als sie das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Interessanter Fund. In Vers 19, und es geschah, dem König wurden die Worte vorgelesen, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Vers 22. Da ging Hilkia mit den anderen, die vom König gesandt waren, zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tukhats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider, die in Jerusalem im zweiten Stadtteil wohnte, und sie redeten demgemäß mit ihr. Sie aber sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Und noch Vers 26 bis 28. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden: So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast, die Worte des Gesetzes, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest. Ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie brachten dem König diese Antwort. Es folgt, dass unter Josia auch noch einmal ein Passa gefeiert wird. Ganz Israel wird eingeladen und es wird ein Passa werden, wie es so noch nie in Israel gewesen ist seit der Zeit Samuels. Also ein historisches Passa in Vollständigkeit. Und wir wissen, Passa ist ein Hinweis auf das Lamm Gottes, ein Hinweis auf Jesus. Das heißt also, eigentlich wurde Jesus hier ins Zentrum gestellt. Und es gab eine große Erweckung unter Josia, gefolgt von diesem unerwarteten Fund, um es kurz zusammenzufassen. Und zum Schluss, das Ende von Josia, noch einmal ab Vers 20. Nach alledem, als Josia das Haus des Herrn wiederhergestellt hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat eine Schlacht zu liefern. Und Josia zog aus ihm entgegen, der Pharao aber sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Was habe ich mit dir zu schaffen, König von Juda? Nicht gegen dich ziehe ich heute, sondern gegen ein Haus, das mit mir im Krieg liegt. Und Gott hat gesagt, ich solle eilen. Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Aber Josia wandte sein Angesicht von ihm ab, verkleidete sich, um mit ihm zu kämpfen, und hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen, sondern er zog zum Kampf auf die Ebene bei Megiddo. Aber die Schützen trafen den König Josia und so kam er zu Tode. Also ganz kurz zusammengefasst noch einmal: Josia wurde König, als er noch ein Kind war. Kleiner Hinweis, sein Name war bereits sogar prophetisch angekündigt worden. Als nach Salomo der erste geistliche Abfall kam im großen Stil mit Jerobeam, da wurde schon eine Prophezeiung gegeben, die auf Josia hinwies, mit Namen. Josia war Gott komplett gehorsam und reinigte das Land vom Götzendienst. Als Aufmerksamkeit wieder dem Heiligtum geschenkt wurde, wurde plötzlich eine Schriftrolle gefunden. Es war das Buch des Gesetzes Mose. Und Josia war entsetzt, als er das Wort hörte. Die Prophetin Hulda bestätigte die Botschaft. Die Botschaft hieß, dass Unheil bevorsteht, aber die Gnadenzeit noch nicht vorüber ist. Es gab noch einmal eine große Erweckung, ganz Israel wird eingeladen, das Passa wird gefeiert, und zuletzt aber Übermut brachte Josia zu Fall. Okay, ihr habt es geschafft. Der erste Teil, ich weiß, es war jetzt sehr viel Inhalt, wir haben über 100 Jahre jetzt im Zeitraffer durchgenommen, seht es mir nach. Jetzt wollen wir schauen, welche Parallelen und welche Vorbilder wir hier sehen. Und jetzt passt gut auf. Wir gehen noch einmal zu Hesekia. Nein, entschuldigt, das war jetzt aus dem Englischen entnommen, Hiskia, hätte ich schreiben müssen. Bei Hiskia gab es eine geistliche Erneuerung und einen Aufbruch. Vor ihm gab es Abfall, aber er tat, was Gott gefiel. Und ich möchte euch sagen, dass Hiskias Geschichte mich an die Zeit Jesu hier auf Erden und auch an die Zeit der ersten Gemeinde erinnert. Lass uns das mal ganz kurz nachvollziehen. In Matthäus 7, Vers 28, 29, da sehen wir ein bisschen, wie es zur Zeit Jesu war. Ich denke, das ist uns bekannt, das Volk Israel zur Zeit Jesu, es gab einerseits die Pharisäer, die sehr, sehr auf Gottes Gesetz und so weiter das betont haben, aber eigentlich das geistliche Leben Israels war in keinem guten Zustand. Und als Jesus kam, da erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, Matthäus 7, Vers 28, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt, als Jesus da war, gab es auch so eine Art von geistlichen Aufbruch. Das Heiligtum wurde gereinigt und die Türen wurden geöffnet bei Hiskia. Als Jesus in Israel unterwegs war, gab es auch eine Reinigung des Tempels. Und Jesus hat einmal etwas sehr Bedeutungsvolles zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt. In Matthäus 23, Vers 13, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Das heißt, die Pharisäer, Schriftgelehrten haben geistlich quasi die Türen zugemacht und Jesus ist gekommen eigentlich, er hat gesagt, ich bin die Tür der Schafe, um die Tür aufzumachen für das Volk. Ein neuer Bund wurde geschlossen unter Hiskia und auch Jesus hat gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das Passa wurde gefeiert, obwohl das Volk und die Führer sich nicht vollständig ganz bereit gemacht hatten. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war das Volk Israel auch noch nicht komplett so weit, ihn als das Lamm Gottes zu erkennen. Es waren nur wenige. Aber Gott hat seinem Volk vergeben. Jesus hat selbst am Kreuz für seine Peiniger gebetet um Vergebung, so wie Hiskia es für sein Volk getan hat, das sich nicht ganz geheiligt hatte. Es gab einen landesweiten Aufruf bei Hiskia, zum Passafest zusammenzukommen. Und es gab eine große Dienstbereitschaft, die sich auch in der ersten Gemeinde zeigte. Ein weltweiter Aufruf sollte um die Welt gehen, dass allen Menschen bis an die letzten Ecken der Erde das Evangelium gepredigt wird. Und es gab eine große Dienstbereitschaft, wo die erste Gemeinde alles zusammentat. Was wir gerade vorhin kurz geschaut hatten, die Leviten waren mehr darauf bedacht, sich zu heiligen, als die Priester bei Hiskia. Hatten wir kurz geschaut. Lass uns mal in Apostelgeschichte schauen. Kapitel 4, Vers 13. Da lesen wir etwas über die Jünger, die hier mit großer Freimütigkeit das Evangelium predigten, sodass sich sogar die Professionellen und die geistliche Obrigkeit wunderte. Da heißt es, sie sahen die Freimütigkeit von Petrus und Johannes und sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien und verwunderten sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja? Das heißt, es waren eher die Demütigen und die einfachen Fischer, die das Evangelium erkannten und Jesus folgten, als die Priester und Schriftgelehrten. Unter Hiskia gab es eine Bedrohung seitens der Assyrer. Ja? Es gab eine Bedrohung, aber auch diese Bedrohung hat nicht zur Entmutigung geführt und sie wurden gerettet. Es gab bei der Urgemeinde, es gab Verfolgung und unter der Verfolgung sind viele auch zu Tode gekommen, das ist richtig, aber Gott hat sein Volk errettet und sie sind nicht entmutigt worden. Das Evangelium hat sich nur noch weiter ausgebreitet. Als diese Rettung geschah unter Hiskia, haben wir kurz gelesen, dass Hiskias Ansehen unter den Völkern stieg. Als das Ansehen des Christentums im Römischen Reich stieg, hat es nicht lange gedauert, bis es zu Kompromissen kam und das reine Gold des Glaubens und der Lehre verfremdet wurde. So wie Hiskia in seinem Übermut all diese goldenen Gefäße den Leuten aus Babel gezeigt hat und dann die prophetische Botschaft bekam, dass all dies nach Babylon gehen würde, um dort zweckentfremdet zu werden, so ist es auch mit einem großen Teil des Christentums geschehen, als es nach Rom, Babylon ging und dort zweckentfremdet wurde, wenn ihr versteht, was ich meine. Gehen wir kurz weiter. Wir sind bei Manasse. Eine lange Zeit hat Manasse regiert und es war eine dunkle Zeit zunächst. Wenn wir in die Geschichte schauen, wir sehen ein bisschen die Jahreszeiten vielleicht, oder die Jahreszahlen. Nach dieser ersten Zeit, die sehr erfolgreich war für das erste Christentum, schloss sich welche Periode in der Weltgeschichte an? Das finstere Mittelalter. Ja? Manasse hat brutal regiert. Ja? Er hat ganz Jerusalem mit Blut erfüllt. Wir wissen, im Mittelalter sind die schlimmsten Verbrechen und das schlimmste Blutvergießen auch gewesen. Israel wurde unter Manasse von den Assyrern angegriffen. Rom ist auch in dieser Zeit mehr und mehr zerfallen. Manasse wurde gedemütigt und hat eine Reformation begonnen. Und auch im Mittelalter kam es zu einer Reformation, die gut war, aber nicht ganz vollständig. Wir haben gelesen bei Manasse, das Volk hat jetzt nur noch Gott gebetet, aber immer noch auf den Höhen das beibehalten. Das heißt, es war eine Reformation, die gut war, aber nicht vollständig. Wir springen ein bisschen weiter zu Amon. Eine vergleichsweise kurze Zeit. Amon hat sich von der Reformation seines Vaters komplett wieder abgewandt. Man könnte sagen, der Widersacher hat versucht, mit Amon all das Gute, was bei Manasse zuletzt gewesen ist, wieder rückgängig und zunichte zu machen. Und wir wissen auch, in der Geschichte gab es die Gegenreformation, die versucht hat, die Reformation Luthers kaputt zu machen und sich dagegen zu stellen. Amon ist gewaltsam zu Tode gekommen und es kam zu einem Aufstand des Volkes. Wir wissen auch, in dieser Zeit ist es zum 30-jährigen Krieg gekommen und einige Zeit später ist auch einiges passiert mit Volksaufständen. Und jetzt gehen wir zuletzt zu Josia. Jetzt haltet euch fest. Josia wurde König, als er noch ein Kind war, in jungen Jahren, und er war bereits prophetisch angekündigt. Ja, 1. Könige 13, könnt ihr es nachlesen, da wurde er mit Namen bereits angekündigt. Was passierte nach dieser Zeit, die wir gerade angeschaut hatten, nach den 3,5 Zeiten? Da sind Bibelgesellschaften ins Leben gerufen worden und einige Zeit später auch eine Bewegung, die in der Bibel bereits prophetisch als die übrigen ihres Samens, Offenbarung 12, angekündigt ist. Josias Herrschaft war von absolutem Gehorsam geprägt. Er war ganz auf Gottes Gehorsam ausgerichtet, weder zur Rechten noch zur Linken abweichend. Und auch in dieser Zeit gab es einen neuen Fokus auf die Bibel, die jetzt nicht mehr wie im Mittelalter frei verbreitet werden konnte. Und wie gesagt, Bibelgesellschaften, Erweckungen, Studium der Prophetie und die Reformation wird vervollständigt. Das heißt, die Reformation, die unter Luther begonnen hatte und über Calvin weiterging und viele andere Dinge wieder entdeckte, die wurde immer weitergeführt von den Erben der Reformation. Das heißt, auch der Sabbat wurde entdeckt, das Heiligtum wurde wieder entdeckt. Auch eine prophetische Zeit, die mit der Reinigung des Heiligtums zu tun hat, begann. Und das Gesetz Gottes wurde wieder an seinen Platz gebracht. Das Buch des Gesetzes wird gefunden Und Josia war entsetzt, weil er gewusst hat, dass dieses alte Buch, was gefunden und entstaubt wurde, eigentlich über ihn selbst sprach. Das heißt, er war sich dessen bewusst, Unheil steht kurz bevor, es ist 5:12. War Josia sich bewusst, als er das Wort hörte. Ich denke, und genau das ist auch in dieser Zeit des Neuen Testaments geschehen. Eine Prophetin unter Josia hat die Botschaft bestätigt. Ja, ich fand es so schön, Hulda. Okay. Die Prophetin Hulda, ja. Habe ich so ein bisschen erinnert, Ellen Gould, White, auch O-L, wie auch immer. Auf jeden Fall auch hier eine Parallele. Es kam zu einer Erweckung, es gab Mission, das heißt, ganz Israel wurde unter Josia eingeladen, zusammenzukommen. Das heißt, sie haben das ganze Land, sind hierhin gegangen, haben Leute eingeladen, kommt doch zum Passa und lasst euch einladen zu der Erweckung. Auch in unserer Zeit wünschen wir uns eine Erweckung. Es muss Mission geben und ein ewiges Evangelium. Das Passafest wie nie zuvor, ein Evangelium so vollständig, wie es in der Vergangenheit noch nie gewesen ist. Ja? Mit allem, mit der kompletten Botschaft soll noch einmal um die Welt gehen. Und jetzt zum Schluss. Josia, in dem Moment, wo er sich am sichersten war, dass er auf dem richtigen Weg ist. In dem Moment, wo er am überzeugtesten war, Gott ist mit mir, das kann ja gar nicht schiefgehen. In dem Moment, als er überzeugt war, ja, ich bin reich, ich brauche nichts, ich habe alles richtig gemacht, ich bin auf dem guten Weg. In dem Moment ist er gefallen. Wir haben gesehen, er hat sich in einen Kampf eingemischt, der nicht sein eigener war. Pharao gegen irgendein anderes Land hatte nichts mit ihm zu tun, aber er hat sich trotzdem entschlossen, ihm eins über die Rübe zu hauen, dem Pharao, obwohl er keine Weisung von Gott dazu hatte. Er hat sich berufen gefühlt und hat sich gesagt, das wird schon schiefgehen, Gott ist mit mir. Und das wurde sein Fall. In dem Moment ist er seinem eigenen Prinzip nicht zur Linken und zur Rechten abzuweichen, nicht mehr treu geblieben. Und hier ist die Frage, was geschieht auf dieser Seite? Wir sind jetzt quasi die ganze Geschichte durchgegangen. Wir können es noch einmal an den Namen der Könige auch nachvollziehen. Hiskia, von Gott gestärkt, der eine gute Reformation beginnt, eine Erweckung angeht. Manasse wiederum, der das Ganze zunächst vergessen lässt, was gewesen ist, und wieder Gott untreu wird. Dann aber eine Reformation anschiebt, die Amon auf geschickte Weise unterminieren möchte, als geschickter Handwerker, so wie die Reformation auch mit Jesuiten und so weiter geschickt gehandelt hat. Und Josia von Gott gegründet, von Gott prophetisch angekündigt, von Gott ins Leben gerufen, steht sein Leben auch, wie ich meine, für die letzte Zeit und die Adventbewegung. Ich weiß, ihr werdet eurer Pflicht und eurem Vorrecht davon Gebrauch machen, wie es die Beruaner getan haben, das alles nachzuprüfen in der Schrift, was ich sage. Aber ich war erstaunt zu sehen, was sich hier im Wort Gottes befindet und was wir hiervon lernen können. Jetzt die Frage ist, wir hatten die dritte Frage, was ist die persönliche Botschaft für uns heute? Die bin ich euch schuldig geblieben. Und ein Wort von Ellen White. Die Schrift sollte als Gottes Wort an uns aufgenommen werden, nicht nur als geschriebenes, sondern als gesprochenes Wort. Das ist vor einigen Wochen schon mal in einer Predigt auch erwähnt worden. Ich wiederhole das gerne. Warum war Josia so entsetzt, als er das Wort Gottes hörte, das Gesetz? Er war so entsetzt, weil er wusste, dieses alte Wort, was schon zu seiner Zeit viele hundert Jahre alt war, sprach genau zu ihm in sein Herz, in sein Leben, in seine Situation, in seine Zeit. Er hat das Wort, das vorgelesen wurde, nicht als geschriebenes, altes irgendwie Schriftwort angenommen, sondern als würde es jetzt von Jesus, von Gott selbst, in sein Ohr gesprochen werden. Er hat aus einem jeden Wort gelebt, das aus dem Mund Gottes direkt hervorgeht. Wovon lebt der Mensch? Der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wovon lebt der Gerechte? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, es geht um Leben. Die Schnittmenge ist Leben und darin findet sich Glauben und das Wort Gottes. Wenn du sagst, du bist aus Glauben gerettet, dann heißt das, dass du auch aus Gottes Wort, aus seinem Mund lebst. Deswegen meine Frage an euch heute. Ihr habt lange ausgehalten, ich danke euch dafür. Aber diesen Aufruf möchte ich euch, diese Einladung möchte ich euch aussprechen. Möchtest auch du von einem jeden Wort leben, das aus dem Mund Gottes hervorgeht? Damit auch wir wie Josia treu bleiben bis zum Schluss, nicht zur Rechten und nicht zur Linken abweichen, uns von Gott führen lassen, sein Wort zu uns sprechen lassen, dass unser Herz brennt und es weitergeben, bis Jesus wiederkommt. Gott segne euch. Amen.